Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.
Mit Clemens Benke, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir reden hier über Hamburg mit Hamburgerinnen und Hamburgern, über das, was läuft bei uns in der Stadt, was gut läuft, was weniger gut läuft, was los ist bei uns in der schönsten Stadt der Welt. Das hört ihr hier in unserem Stadtnachrichten-Podcast und immer wieder sind wir im Gespräch mit Organisationen, mit Vereinen, die sich für andere engagieren, die Hilfe benötigen. Meistens sind das dann Ehrenämter, die da wahrgenommen werden können in allen möglichen Bereichen. Darum geht es auch in der aktuellen Ausgabe von Hamburg aktuell. Es geht um Menschen, die Hilfe bekommen als ehemalige Gefängnisinsassen. Also die frisch entlassen wurden und dann wieder irgendwie Anschluss finden müssen an die Gesellschaft in der Gesellschaft. Resozialisierung ist da das Stichwort. Ja, was gibt's da für Möglichkeiten? Wie begegnet die Gesellschaft Kriminellen, die ihre Strafe abgesessen haben? Und warum hat jeder eine zweite Chance verdient? Und es geht auch um Kinder, die ihre Väter im Knast besuchen wollen. Das ist ein ganz spannendes Projekt, was der Hamburger Fürsorgeverein da ins Leben gerufen hat. Auch darüber spreche ich jetzt in unseren Themenwochen hier bei Hamburg aktuell mit Maren Michels vom Hamburger Fürsorgeverein. Ich freue mich sehr, dass Maren Michels vom Hamburger Fürsorgeverein bei uns ist im Stadtnachrichten-Podcast bei unseren Themenwochen. Hallo Maren, erstmal schön, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, den Hamburger Fürsorgeverein, den gibt es seit 1948. Das ist ja schon eine ganz schöne lange Zeit. Mit was für Strafgefangenen hatten wir 1948 zu tun? Also was war der Gründungsgedanke sozusagen, den muss es ja da gegeben haben?
Ne? Also soweit ich das weiß, das ist leider nicht besonders gut erforscht, weil dafür braucht man natürlich auch Historiker und vor allen Dingen Geld. Ist zumindest eine Vereinslegende, dass der Verein von Anstaltspastoren gegründet wurde. Und gerade nach dem Krieg waren einfach viele Menschen im Gefängnis, die, ich sag mal, nicht die klassisch kriminellen Laufbahnen hatten, sondern aus der Not heraus straffällig geworden sind, weil sie nichts zu essen hatten und so weiter. Und diese Anstaltspastoren dann gesehen haben, auch was das mit den Menschen macht, natürlich dann dafür auch im Gefängnis zu sitzen. Und vor allen Dingen hatten sie den Plan, den Leuten zu helfen, wenn sie wieder rauskommen. Und daraus ist dann unser Trigger entstanden, der aber sehr schnell dann auch ganz säkular wurde.
Okay, und du bist seit 10 Jahren dabei, glaube ich.
Ja, das ist richtig.
Ungefähr seit 10 Jahren. Wie hat sich das Leitbild da verändert? Was ist heute euer Leitbild?
Also unser Leitbild ist natürlich säkular, da bin ich auch sehr froh drüber. Mhm. Auch wenn wir wirklich sehr gerne und sehr gut mit einigen der Anstaltspastoren und Pastorinnen zusammenarbeiten. Mhm. Aber wir haben so einen klassischen gesellschaftlichen Ansatz. Grundwerte sind natürlich so die universellen Menschenrechte. Aber vor allen Dingen liegt unser Schwerpunkt in der Straffälligkeit. Hilfe darauf, dass wir eben der Ansicht sind, Menschen brauchen zweite, dritte und vierte Chancen und vor allen Dingen auch, dass sich unsere Gesellschaft das gar nicht leisten kann, eben den Leuten nicht Wege der Reintegration nach der Haft aufzuzeigen, weil am Ende des Tages eigentlich fast alle Strafgefangenen wieder rauskommen.
Okay, also Resozialisierung ist das große Stichwort und viele fragen sich, also es gibt ja auch Ehrenämter, über die sprechen wir auch gleich nochmal, die man bei euch machen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch. Viele fragen sich da, warum soll ich Menschen helfen, die kriminell geworden sind, die im Knast sind, die sind ja selbst verschuldet in den Knast gekommen. Lass uns da mal mit ein paar Vorurteilen, glaube ich, aufräumen. Was sagt ihr darauf?
Also ich glaube, es muss man, wie immer in der straffälligen Hilfe, ich glaube, das Wichtigste ist, man muss differenzieren. Es ist nie schwarz und weiß, es ist grau in sehr, sehr vielen Abstufungen. Und wir haben natürlich mit einer breiten Menge an Menschen zu tun. Wir haben wirklich die Leute zu tun, wo ich sagen würde, die sind ausschließlich aus Armut ins Gefängnis gekommen. Die haben wirklich teilweise ganz herzzerbrechend Lebensmittel geklaut oder Kleidung, jetzt nicht die Markenklamotten. Und sind dadurch straffällig geworden. Wir haben natürlich auch viele Menschen, die sind durch wirklich schwierige biografische Vorbelastungen in die Drogensucht geraten. Und da in dieser Gesellschaft ja die meisten Drogen kriminalisiert sind, wenn man diese Drogen dann braucht, ist es ja nicht so wie, ich brauche Insulin, ich gehe zum Arzt, sondern die meisten machen das über den Schwarzmarkt, wenn es auch Substitutionen gibt und geraten dadurch dann in die Straffälligkeit. Ich finde, da muss man natürlich ganz anders auf die Leute gucken, als wenn ich doch auch jemanden habe, das haben wir natürlich auch, die auch vielleicht mal so ein, sag mal, bürgerlicheres Leben hat, und dann in Straftaten geraten sind, teilweise durch Betrügereien, dass sie auch sich verzettelt haben oder auch zum Beispiel durch eine Beziehungstat, dass dann im Streit tatsächlich ein Familienmitglied umgebracht wurde. Und entsprechend unterschiedlich muss man auch auf die Leute zugehen.
Du sagst es ja gerade schon, ne? Das ist ja eine mega Bandbreite an Straffälligen, die man da hat. Da muss man differenzieren auf jeden Fall. Und ihr habt mit allen möglichen Straftätern zu tun, das habe ich jetzt schon erkannt. Ja. Also auch mit den ganz schweren Brocken.
Ja. Schließen grundsätzlich weder in unserer Haupt- noch in der ehrenamtlichen Arbeit Straftaten aus.
Okay.
So, das, ganz Punkt. Aber wir schließen Haltungen aus. So, ich brauche jetzt nicht von jemandem, der durch die Armut in die Straffälligkeit geraten ist, der muss nicht vor mir sitzen und sich Asche aufs Haupt häufen bis zum geht nicht mehr. Aber bei Straftaten, die andere Menschen wirklich schwer verletzt haben, da möchten wir eine Haltung, wie die Menschen heute zu dem Zeitpunkt, wo wir sie kennenlernen, zu dieser Tat stehen. Und wenn jemand diese Haltung nicht mitbringt, die wir uns wünschen, dann müssen wir die Leute auch zum Glück nicht betreuen. Weder hauptamtlich noch ehrenamtlich. Okay. Das ist ein Luxus gegenüber den Haftanstalten. Die müssen ja mit jedem und jeder arbeiten.
Ja, Resozialisierung, wir haben es gerade schon angesprochen. Da bietet der Staat ja auch Möglichkeiten. Reicht das aus, deiner Meinung nach? Also es gibt ja regelrechte Resozialisierungsprogramme, ne, für straffällig Gewordene, die dann aus dem Knast rauskommen und ja diese zweite Chance, von der du gesprochen hast, haben sollen, dürfen, müssen auch.
Ich würde immer sagen, also gerade wenn wir über Reintegration sprechen, Resozialisierung, es ist eine sogenannte Komplexleistung. Mhm. Es gibt immer diesen Klassiker, Resozialisierung fängt am ersten Tag der Inhaftierung an. Das heißt, vom ersten Tag, wo jemand dann nach dem Urteil in die Haftanstalt kommt, muss eigentlich laut Gesetz auch, steht auch im Strafvollzugsgesetz in Hamburg, geguckt werden, was kann der Staat, also die Haftanstalt, tun, damit dieser Mensch, wenn er dann irgendwann entlassen wird, auch gute Chancen hat, um nicht wieder straffällig zu werden. Angefangen natürlich von, ich sag mal, seinen persönlichen Sachen. Da gibt es je nach Haftanstalt, je nach Delikt auch. Gerade bei den schweren Gewalt- und Sexualstraftätern gibt es therapeutische Angebote, Gruppenangebote, um den Menschen die Möglichkeit zu bieten, zu verstehen, wie kamen sie dahin, auch ihre Opferempathie zu schulen, zu gucken, welche biografischen Sachen haben dazu beigetragen, dass ich an einem Punkt in meinem Leben keine andere Handlungsoption hatte, außer diese Tat zu begehen. Mhm. Und wie kann ich persönlich auch als eben der Täter oder die Täterin dafür sorgen, dass sowas nicht mehr kommt? Und natürlich auch nochmal so strukturellere Sachen. Da gibt's Ausbildungsmöglichkeiten, Deutschkurse, die dazu beitragen können, dass eben, wenn jemand dann entlassen wird, auch eine Chance hat, wieder ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein und nicht dauerhaft von Sozialleistungen abhängig zu sein.
Seid ihr da auch schon tätig im Gefängnis? Also fängt da eure Arbeit auch schon an?
Also ganz so früh nicht, aber da kommen wir gleich nochmal zum Ehrenamt. Die fängt ja auch im Gefängnis an. Mhm. Aber auch da gibt es schon, ich sag mal, freie Träger, so wie wir, die auch da mitwirken. Und ich glaube, diese ganze Resozialisierungsleistung, die muss Hand in Hand gehen von staatlichen Trägern, von freien Trägern wie wir. Und am Ende ist natürlich die Gesellschaft dran. Und da wird es dann nämlich wirklich spannend. Gibt es eine gesellschaftliche Grundhaltung, die eben zweite Chancen ermöglicht, die sagt, ja, du hast deine Strafe abgesessen, das Urteil ist gesprochen, die Haft ist abgesessen. Oder verurteilt die Gesellschaft gerade bestimmte Deliktbereiche noch 20, 30 Jahre nach der Tat und sagt, diese Menschen, die sind grundsätzlich böse, die dürfen hier nicht mit uns wohnen, nicht mit uns arbeiten, am besten nicht mit uns im Bus fahren und am liebsten wollen wir die für immer wegsperren, was zum Glück mit unserem Rechtsstaat nicht geht.
Wie siehst du unsere Gesellschaft da aufgestellt?
Also ich würde sagen, grundsätzlich, also eben, wir haben einen Rechtsstaat, der darauf ausgerichtet ist, dass wirklich jeder, auch wirklich schwere Gewalttäter, auch Sicherungsverwahrte, zumindest diese Perspektive der Freiheit vor sich haben sollen können. Also es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, du kommst nie wieder raus, sondern es gibt eben für ganz besondere Täter diese Möglichkeit der Sicherungsverwahrung. Die haben ja ihre Strafe eigentlich schon abgesessen, aber da wird quasi von den Einzelnen ein Opfer zugunsten der Sicherheit der Gesellschaft gefordert. Sehr, sehr wenig Menschen, das sind für Hamburg und Schleswig-Holstein zusammen, gibt es 20 Plätze, die sind nicht mal belegt. Also eine ganz kleine Gruppe, aber an solchen Gruppen müsste man natürlich auch immer mit was für einem Staat wir es zu tun haben. Und selbst für die muss die Haftanstalt dafür sorgen, zu sagen, was kann ich tun an Therapie, an sonstigen Geschichten, damit zumindest diese Chance besteht, auf die Freiheit hinzuarbeiten. Und das, da bin ich sehr froh, dass wir in einem solchen Staat leben, wo es eben auch keine Todesstrafe gibt und wo es nicht möglich ist, jemanden für immer wegzusperren. Und ich sehe auch durchaus in den letzten Jahren, dass die Offenheit zunimmt auf einer Seite, zum Beispiel was den Arbeitsmarkt angeht. Wenn wir Leute haben, die haben in der Haftanstalt eine ordentliche Ausbildung abgeschlossen, sind irgendwie Elektriker geworden, schreckt das Arbeitgeber überhaupt nicht ab. So, der hat einen Mord begangen, der hat irgendwie seine 15, 20 Jahre gesessen, hat eine Ausbildung gemacht, vielleicht sogar zwei. Und dann sagen die, ach toll, der hat eine Ausbildung, den nehmen wir.
Dann müssen die Arbeitgeber auch, die potenziellen Arbeitgeber auch darüber informiert werden, ne?
Nicht oder zwangsläufig, nicht? Das kommt immer sehr auf die Straftaten an, aber zum Beispiel hatten wir auch schon Leute im Haus, Recruiter, und wir dann sagen, naja, sie wissen schon, wir sind hier so eine Einrichtung für straffällige Männer, und sagen, ja, wir gucken uns die Leute an, das schreckt uns erstmal nicht ab.
Okay, die kommen dann zu euch, also potenzielle Arbeitgeber kommen
zu
euch.
Ist schon passiert in den letzten Jahren.
Ausgebildete Menschen zu suchen, die bei denen im Betrieb arbeiten.
So, genau, und das klappt einerseits ganz gut. Und ich glaube auch die gesamte Kulturindustrie ist ja geprägt von Kriminalität. Die meisten Menschen gucken Krimis, lesen Krimis, lesen True Crime, was auch immer, hoch und runter, links und rechts.
Mega beliebtes Thema auch.
Genau.
Ne? Ja, stimmt.
Und das hört natürlich meistens dann auf, wenn der Täter gefasst ist und inhaftiert wurde. Und trotzdem habe ich schon so über die letzten 10 Jahre und meine langjährigen Kollegen auch so das Gefühl, da ist schon auch Interesse da. So, was ist mit den Leuten? Die sind nicht alle, sind die nur böse, was mal Kontakt zu so Menschen zu haben. Und dann gibt es natürlich Deliktbereiche, da gibt es eher eine gegenteilige Entwicklung und das sind all die Menschen, die Sexualdelikte begangen haben. Also sei es wirklich auch gerade insbesondere mit Kindern, also angefasst oder dieser ganze große Bereich der Kinderpornografie, der ja auch einfach zunimmt, weil Internet und der Algorithmus. Und da hört die Bereitschaft wirklich komplett auf.
Aber mit diesen Menschen arbeitet ihr auch zusammen?
Mit diesen Menschen arbeiten wir auch zusammen, also, weil und auch meine Vorgänger immer gesagt haben, wir machen Straffälligenhilfe. Wir gucken uns die Haltung der Menschen an, aber wir entscheiden nicht, wir sind nicht das Gericht 2.0 und sagen, mit diesen Menschen arbeiten wir nicht oder mit jenen nicht. Aber ja, das ist schwierig. Da stellt mich und mein Team durchaus vor Herausforderungen, auch in den Taten. Und gleichzeitig die Resozialisierung gilt für alle. Und auch diese Menschen haben ihre Strafe abgesessen und ein Gericht hat entschieden, sie kommen wieder raus. Und sie haben zum Beispiel in Wohnprojekten meine Kollegin überzeugt, dass sie viel in der Haft gelernt haben über sich und können uns darlegen, warum mit diesen und jenen vielleicht Leitplanken es nicht mehr zu sowas kommen könnte. Und eben wenn da jetzt jemand bei ist und er sagt, ach, die Frau wollte es doch auch. Wir müssen zum Glück diese Leute nicht nehmen.
Okay.
Und das ist
der
natürlich
ist bei euch raus.
Ja,
ne?
Nein. Ja. Also genau, wir entscheiden nach Haltung und nicht nach Taten.
Ja. Habt ihr denn mehr gute, mehr schlechte Erfahrungen gemacht mit den Menschen, die dann in Arbeit kommen, durch euch auch in Arbeit kommen? Halten die durch? Sind die dann längere Jahre dort in dem Betrieb oder werden die rückfällig auch? Wie ist da die Quote so ungefähr?
Also ich würde schon sagen, es teilt sich immer so ein bisschen gar nicht mal nach dem Arbeitsplatz auf, sondern was bringen die Leute mit? Also jemand, der tatsächlich am besten auch schon vor der Haft, sagen wir nochmal, irgendwie einen Hauptschulabschluss hat oder so, dann in der Haft eine Ausbildung gemacht hat und damit dann auch einen interessanten und guten Job kriegt, der erstens, ich sag mal, ein ordentliches Gehalt mitbringt, vor allen Dingen aber auch vielleicht ein gutes Team und eine sinnstiftende Arbeit, weil ich bin Handwerker zum Beispiel oder sowas. Das ist Gold wert. Das gilt für Sie und mich auch. Ich bin Sozialarbeiterin geworden. Ich werde jetzt auch nie reich in meinem Leben, aber ich weiß, warum ich morgens zur Arbeit gehe und ich habe ein ganz tolles Team. Und wenn man das natürlich mit jemandem vergleicht, der all diese Schulabschlüsse nicht hat und auch vom Jobcenter dann kriegt er irgendwie so eine Maßnahme vorgeschlagen und macht einen Gabelstaplerschein, kriegt dann 1 Euro über Mindestlohn, fährt dafür dann morgens noch irgendwie 1,5 Stunden zur Arbeit, wird vom Chef nochmal dumm runtergemacht. Ja,
der hat dann keinen Bock mehr.
Genau, klar. Dann hat er irgendwann schnell keinen Bock mehr und dann ist manchmal der Griff zu den Drogen oder auch sagen, ach, als Dealer habe ich auf sehr einfachen Wegen sehr viel Geld in kurzer Zeit verdient. Das ist eher so das Problem. Also wenn wir gut gebildete Leute haben, die eine gute Perspektive haben, da kann man sagen, das läuft genauso gut wie mit anderen Leuten auch. Also
okay.
So. Aber natürlich ein Großteil unserer Klienten und auch ein Großteil der Menschen, die in Haft sitzen, ich sag mal, so ein Hauptschulabschluss ist für uns schon immer was Gutes.
Ja.
So.
Klar.
Und
natürlich
gibt es ganz gelegentlich auch mal Leute mit Studium und so weiter, aber da sind dann eher so die persönlichen Faktoren, die den legalen Weg behindern. Aber eben die Biografien vieler unserer Klienten und Klientinnen, die sind einfach von frühem Scheitern, frühen Verwahrlosungen, Vernachlässigungen, Beziehungsabbrüchen, frühen Pflegefamilien, Kinderheimen, Jugendheimen, Jugendknast, bis sie dann irgendwann mal bei uns ankommen.
Klar.
Und dass die nicht ihren ersten Job dann kriegen, der vielleicht auch nicht besonders attraktiv ist, das ist auch kein Wunder.
Ich sehe schon, ihr beschäftigt euch ganz intensiv mit den Biografien der Menschen, die dann auch zu euch in die Betreuung, kann man vielleicht sagen, kommen. Wie sieht denn der Schritt ganz konkret aus? Also kommt die Initiative von euch in die Gefängnisse rein, an die Häftlinge, kurz vor der Entlassung oder wie muss man sich das konkret vorstellen?
Ja, also Hamburg hat ja seit 2019 das sogenannte Resozialisierungs- und Opferschutzgesetz.
Ja.
Und das regelt, also als hauptsächliches Herzstück, es regelt noch ein paar andere Sachen, dieses sogenannte Übergangsmanagement. Und darin ist festgeschrieben, dass circa 6 Monate vor der Haftentlassung schlägt quasi die Haftanstalt, sagt dann dem Übergangsmanagement, das ist auch ein etwas seltsames Konglomerat aus freien Träger und staatlicher Stelle, aber sagt dann hier, Max Müller, der kommt jetzt in 6 Monaten raus, sprecht doch mal mit dem. Ein freiwilliges Angebot?
Die Gefängnisverwaltung richtet sich an euch oder ihr, ja, mit denen seid ihr im Austausch?
Nee, das ist, auf jeden Fall. Also das ist so ein Konglomerat aus, da sitzt die Fachstelle Übergangsmanagement, die sitzt bei der Stadt und ein Pfarrer Träger, nämlich Integrationshilfe mit dem Projekt Landgang, ich hoffe, das stimmt noch so. Ja. Genau, die machen dieses klassische Übergangsmanagement. Da kommt dann ein Sozialarbeiter in die Haftanstalt, spricht dann mit Max Müller und Max Müller sagt dann, joa, wenn ich jetzt demnächst entlassen werde, ich habe keine Unterkunft, ich komme auch irgendwie mit meinem ganzen Behördenkram überhaupt nicht alleine klar und habe auch sonst keine Familie und Freunde, die mir helfen.
Okay.
Und dann sagt die Sozialarbeiterin, melden Sie sich doch mal beim Hamburger Fürsorgeverein und bei den Wohnprojekten.
Okay.
Und dann fahren wir, also meine Kolleginnen, fahren dann in die Haftanstalten und lernen den Menschen kennen und gucken, ob das zu uns passt. Also ob der Hilfebedarf und der Hilfewunsch passt, ob die Leute auch, sag mal, sich in die Einrichtung einfügen, ob wir sehen, dass, also natürlich, wir machen immer so eine eigene Risikoeinschätzung. Wir haben ja auch je nach Projekt zum Beispiel Wohngruppen. Wie sieht es da mit Gewalt aus? Problemeinsicht, eben je nach Straftat, ganz auch ganz stark die Haltung zur Straftat. Und so sieht es. Wie, ja.
Also ihr habt so eine Art Fragenkatalog
der
abgearbeitet wird und den ihr dann im Team wahrscheinlich besprecht und guckt, wie es weitergeht mit dem Haftentlassenen oder der Haftentlassenen.
Genau.
Wir sprechen wahrscheinlich auch von Frauen. Ne? Natürlich,
wir haben auch Frauenprojekte, also, sind gesondert, relativ klein, aber natürlich, das sind auch so 5-6% der Inhaftierten sind weiblich.
Okay, wie sind jetzt die ersten Schritte von der Haftentlassung? Dann seid ihr die ersten Ansprechpartner. Es geht wahrscheinlich erstmal um eine Wohnung, ne? Kann ich mir jetzt vorstellen.
Ja, also wir haben Angebote.
Kopf, muss man ja haben, ne?
Genau, wir haben Angebote nach § 67 SGB 12. Das sind erstmal auf dem Papier Hilfen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und einer besonderen Lebenslage.
Okay, das
die
heißt,
kommen aus der Haft, genau, und haben auch sonst noch verschiedene Schwierigkeiten.
Mhm.
Und wir haben das immer in Verbindung mit Wohnen.
Mhm.
Wir haben, und der Schwerpunkt ist, wir haben ein Wohnhaus in der Max-Frauer-Allee mit 21 Plätzen in 3er Wohngemeinschaften. Und wenn, ich sag mal, alles wirklich super läuft, wir nehmen den auf, die Kostenübernahme stimmt, das wird ja von der Sozialbehörde bezahlt.
Ja, muss bezahlt werden, klar.
Ja, genau. Und dann zieht der Mensch am Tag seiner Haftentlassung bei uns ein. Und dann ist tatsächlich auch schon so, das Einzugsgespräch ist schon eine ordentliche Papierschlacht. Wir stellen für fast jeden erstmal einen Jobcenter-Antrag mit all den Anhängen und Anlagen und so weiter. Und natürlich so die Hausordnung und so weiter. Das heißt, gerade die ersten Tage sind sehr, sehr stressig. Es muss schnell gehen. Das heißt, der Mensch muss schnell Geld bekommen. Der hat manchmal hat er Übergangsgeld, was er sich in der Haft erarbeitet hat, aber auch viele, gerade die mit den kurzen Strafen, die kommen wirklich mit so einer Aldi-Tüte bei uns an und haben vielleicht noch irgendwie 9 Euro in der Tasche.
Okay, die brauchen ja diese Hilfe dringend, ne?
Genau, und ich frage mich da auch.
Würden die das alleine schaffen?
Ja, es gibt natürlich auch viele Menschen, die werden ohne unsere Hilfen entlassen. Wir haben natürlich auch zum Beispiel viele Menschen, die aufgrund ihres Migrationshintergrundes und der Straftaten dann eben ohne Sozialarbeiter auf die Straße entlassen werden, weil wir dürfen diese Menschen nicht nehmen.
Tatsächlich?
Ja.
Warum dürft ihr die nicht nehmen?
Weil eben für uns ist immer eine Leistungsberechtigung Voraussetzung. Das heißt, zum Beispiel jemand, der hier schon mal Jobcenterleistung bekommen hat oder lange in Deutschland gearbeitet hat, der oder die hat diese Ansprüche. Aber viele Menschen, die sich auch bei uns bewerben, die hatten mal diese Leistungsberechtigung. Die haben ja vielleicht lange gearbeitet, ist alles gut gegangen. Dann kam es aber zu der Straftat.
Ja.
Und anschließend dürfen die dieses Regelsystem nicht mehr in Anspruch nehmen, sondern bekommen zum Beispiel dann Asylbewerberleistung. Die haben dann nur noch eine Duldung, das heißt, da steht die Abschiebung eventuell an oder auch nicht. Die Menschen leben in der Regel weiterhin dauerhaft in Deutschland, aber erhalten halt eben diese Hilfen nicht. Und das ist natürlich, ich sag mal, politisch gerade nicht so einfach.
Ja, aber die sind
aber
bei
es ist
euch
ein Problem.
Raus und wohin gehen die dann?
Die gehen in Asylbewerberunterkünfte, zu Bekannten auf Sofa. Und auch dafür ist das
dann out of control auch irgendwie, ne?
Also auf durchaus auch. So, ne? Dürfen auch oft nicht arbeiten, das heißt, die langweilen sich auch zu Tode. Ja, das ist wirklich, ja, und ich finde auch da, man muss natürlich differenziert hingucken, was haben diese Menschen genau gemacht, wie ist es dazu gekommen. Aber es ist, sag mal, auch für uns als Einrichtung durchaus ein Problem, weil wir einen Großteil der Inhaftierten mittlerweile nicht mehr aufnehmen dürfen und deshalb auch immer mal wieder einen Platz frei haben. So, aber genau, und mir tun die Menschen, die aus der Haft kommen, auch oft recht leid, weil, ich sag mal, Haft ist natürlich auch nicht schön, aber es ist relativ ruhig. Es sind immer die gleichen Abläufe, die Strukturen, es ist sehr verlässlich. Es ist auch eine Art Schutzraum für die Menschen, aber auch natürlich ein Ort, wo die Leute nicht lernen, Verantwortung zu übernehmen und proaktiv was zu machen. Und dann kommen sie raus und gerade die ersten Tage ist dann, du musst hier hingehen und dich anmelden.
Es gibt
und
auch diese
Jobcenter.
Struktur dann nicht mehr.
Ja,
ne? Also
nee,
die sind dann mehr oder weniger auf sich selbst angewiesen, wenn sie eben den Hamburger Fürsorgeverein nicht hätten. So,
ja, schon, also genau, ne? Die wenigen Menschen, die wir dann in die Projekte aufnehmen, da geben wir natürlich viel vor und sagen, hier ist ein Termin zum Anmelden, wir schicken noch eine Praktikantin mit, die dich begleitet, weil du vielleicht seit Jahren nicht mehr draußen warst. Mhm. Wir kümmern uns natürlich um den ganzen Papierkram. Wir können jetzt auch leider nicht zaubern, was zum Beispiel Bürgergeld angeht. Aber wir wissen natürlich, wie es läuft und wir haben auch durchaus Verbindungen zu den Jobcentern und können Sachen vereinfachen.
Okay, also die haben erstmal ein Dach über dem Kopf, das ist ja super wichtig, und dann suchen sie eine Arbeit und werden dann von euch, wenn sie beides haben, weiter noch beobachtet, klingt jetzt komisch, aber betreut.
Begleitet,
einfach, ne?
Begleitet. Also so schnell geht es dann ja meistens tatsächlich gar nicht. Wir haben auch zumindest in einem Wohnprojekt haben wir auch ein sogenanntes Arbeitsgebot. Mhm. Das heißt, wir wollen, dass die Leute eben nicht einfach nur rumhängen und meistens auf dumme Ideen kommen und depressiv werden, sondern wir gucken uns natürlich jeden Einzelnen genau an. Wir haben eben die Leute, die bringen eine Ausbildung mit, die gehen dann schnell arbeiten, die wollen das auch, die meisten wollen das eh. Wir haben auch Menschen, wo man dann nochmal gucken muss, wie sieht es gesundheitlich aus, muss da erstmal was getan werden, dass eine Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt wird. Wir haben auch ältere Menschen, wo wir dann sagen, dann machst du halt 2-3 Mal in der Woche ein Ehrenamt, zum Beispiel bei der Tafel oder bei der Alimaus. Und das ist jetzt auch, das wissen die natürlich, bevor die sich bei uns bewerben.
Ja, ja.
Und das wird in der Regel sehr geschätzt, weil die Menschen wollen was machen. Und
ich glaube auch.
Ja. Also die Arbeit ist nun mal leider Teilhabe an der Gesellschaft, es ist, wie es ist. Und wir gucken, wo wir halt unterstützen können, wo wir irgendwie auch Verbindungen haben, was wir vorschlagen können, dass wir begleiten können, weil ganz häufig die Menschen auch das Gefühl haben, ihnen steht irgendwie so das Knacki auf der Stirn geschrieben. Aber das stimmt in aller seltensten Fällen. Okay. Also wenn Sie jetzt bei uns mal durchs Haus gehen würden oder jetzt vielleicht mal nächste Woche ins schönes Wetter erstmal zum Grillen kommen würden, vielleicht ist da mal der ein oder andere bei, wo man denken würde, ach, aber der ganze Rest, da könnte auch hier an der Uni rumrennen oder sonst was.
Das ist super interessant. Ne? Man hat natürlich auch so ein Bild von Menschen, die man noch nie gesehen hat oder die man gar nicht kennt. Ne? Das ist ja ganz oft so, dass man total vorurteilsbeladen ist. Und wenn es dann zum Kennenlernen kommt, verändert sich das plötzlich. Deshalb ist es so wichtig, dass man auch eure Arbeit kennenlernt. Ne?
Umgekehrt ist es auch so, jetzt nicht bei den kurzstrafigen, aber auch gerade bei sehr langstrafigen Menschen kriege ich dann manchmal eine Bewerbung von denen auf den Tisch, wo jemand schon mal sein gesamtes Urteil und Gutachten mitschickt. Und das ist mir immer gar nicht so lieb, weil wir wollen diese Sachen auch lesen. Wir verlassen uns nicht nur auf das, was uns die Menschen sagen. Aber ich möchte immer erstmal den Menschen kennenlernen,
super wichtig,
mir die Geschichte anhören. Und dann lese ich das natürlich trotzdem nochmal, weil natürlich sind auch wir schon ohne Ende auf Betrüger und sonst was reingefallen. Das gehört nun mal zum Job.
Ist das so?
Ja.
Ja. Also was heißt das konkret? Also auf Betrüger reingefallen? Heißt dann, die haben falsche Angaben gemacht?
Hat zum Beispiel falsche Angaben gemacht oder dass Leute das geschafft haben, bei uns dann doch recht lange keine Miete zu bezahlen, weil sie uns erzählt haben, dass der Arbeitgeber nicht zahlt und alles ganz groß und dramatisch ist und das gesamte Team glaubt zu 100%, inklusive mir selber. Ich bin da mal relativ entspannt, weil diese Leute sind 30, 40, 50 Jahre professionell darin, Leute zu manipulieren und zu betrügen. Und wir sind es nicht. Und man muss sich natürlich als Einrichtung so ein bisschen absichern und gucken, dass man eben bei bestimmten Sachen dann eben nicht nur auf den Klienten vertraut, sondern doch irgendwann mal den Arbeitgeber anruft zum Beispiel und der dann sagt, ich habe das Gehalt gezahlt. Aber ich bin da immer relativ entspannt, weil unser Job als Sozialarbeiter ist es auch durchaus ein bisschen Vertrauensvorschuss zu geben und an die Menschen zu glauben.
Ja.
Und wenn die eine Biografie mitbringen, wo sie immer schon auch als kleines Kind quasi nur manipulieren konnten, um überhaupt zu überleben, dem haben wir nichts entgegenzusetzen. Und da muss man dann auch eher mal drüber lachen.
Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das eher die Ausnahme ist. Ist das richtig? Ja, ne?
Ja. Also Betrüger sind meistens auch recht beliebte Klienten, sind meistens total nett. Man kann einfach mit denen arbeiten. Die sind oft ein bisschen intelligenter und gebildeter. Aber es ist die Ausnahme.
Okay.
Und die meisten Menschen, die bei uns sind, sind wie sie sind, nehmen die Hilfen wirklich sehr dankbar in Anspruch und trotzdem reicht auch das, was wir bieten, oft nicht aus, weil uns zum Beispiel, wir sind keine Therapeuten, wir sind halt Pädagogen und
Wir sprechen ja über haftentlassene Männer und auch über haftentlassene Frauen. Um die kümmert ihr euch ja gleichermaßen. Was für Unterschiede gibt es denn da? Also ich kann mir vorstellen, dass es da mega Unterschiede gibt.
Ja, tatsächlich. ich bin jetzt so seit 10 Jahren in dieser Straffälligenhilfe und musste das auch eher so ein bisschen auf die harte Tour lernen, dass in diesem Bereich doch noch größere Unterschiede zwischen den Männern und Frauen bestehen als jetzt so, in meinem Freundeskreis oder auch unter unseren Mitarbeitenden.
Ah, interessant, ja.
So, man kann da wirklich ziemlich genau auch statistisch Unterschiede sehen. Mhm. Angefangen von der Zahl, 5-6% der Inhaftierten sind Frauen. Das ist einfach schon, natürlich, es liegt auf der Hand.
Ja.
So über die letzten Jahrzehnte steigt der Anteil von Gewaltstraftäterinnen minimal. Da weiß man aber auch nie, liegt es daran, dass die Anzeigebereitschaft steigt oder liegt es wirklich daran, dass Frauen durchaus mehr gewalttätig werden? Man weiß es nicht.
Okay.
Die Geschichten der Frauen sind in der Regel, nochmal belasteter als die der Männer. Auch die der Männer sind,
glaube ich, ja,
fast alle, die wir, mit denen wir so arbeiten, sind teilweise echt so klischeehaft desolat. Bei den Frauen kommt fast immer auch noch ein sexueller Missbrauch dazu. Mhm. Teilweise auch, ja, wie auch immer, freiwillig oder Zwangsprostitution. Mhm. Und auch wenn die Männer und Frauen natürlich gleich viele Kinder ungefähr haben, für die Frauen sind ihre Kinder natürlich ganz, ganz wichtig. Die sind in der Regel fremd untergebracht. Das heißt, auch diese Arbeit von meinen Kolleginnen mit dem Jugendamt zusammen zu gucken, kann das wieder zu einer Sorgeberechtigung oder Besuchsberechtigung führen. Das ist für die identitätsmäßig ganz, ganz wichtig. Und bei den Männern ist das die Ausnahme.
Ja, wir sprechen auch gleich nochmal über die Vater-Kind-Gruppen. Das finde ich auch ein mega spannendes Thema. Aber das ist zum Beispiel ein Unterschied.
Also das ist ein Unterschied.
Kann ich auch nachvollziehen,
klar. Die Frauen konsumieren auch nochmal anders Drogen. Also mehr so Drogen, die auch wirklich einfach alles, das ganze Leid wegmachen. Mhm. Frauen sind oft sehr viel einsamer. Und so die psychische und auch physische Gesundheit ist häufig noch viel desolater. Das heißt, da sind unsere Erfolge auch mit, ich sag mal, arbeiten gehen, kommt auch mal sehr drauf an. Da muss man teilweise noch mal ein bisschen niederschwelliger anfangen.
Ja, die brauchen noch andere Hilfen auf jeden Fall.
Ich sag mal, auch für die Identität ist so, als, ich sag mal, so ein stabiler Mann mal im Knast gewesen zu sein, das ändert nichts an meiner Männlichkeit, im Gegenteil. Aber als Frau, das überrascht die Gesellschaft dann doch immer wieder. Und natürlich gibt es auch diese Straftaten, gerade wenn das gegen eigene Kinder geht. Die sind gesellschaftlich dann auch noch mal verpönter, als wenn diese gleichen Taten von Männern ausgeübt werden. Und tatsächlich, wir arbeiten ein bisschen anders im Frauenbereich als bei den Männern. Wir haben so dezentrale Wohnungen im Stadtgebiet, in denen wir die Frauen betreuen. Und bei den Männern haben wir ja eigentlich so ein Wohnhaus.
Ja.
Das heißt, wir müssen uns ein bisschen genauer hingucken, wen wir aufnehmen, weil die sind dann erstmal nicht quasi bei uns vor Ort. Und da wohnen auch ganz normale Mieter und Mieterinnen in dem Haus.
Aber die haben auch Wohngruppen dann?
Also nee, Einzelwohnungen.
Einzelwohnungen, okay.
Und die wir aber aufnehmen, also die Quote von den Frauen, die es dann auch wirklich schaffen, danach in eine eigene Wohnung zu ziehen, selbstständig zu bleiben, die ist ein Stück höher. Also wenn die da erstmal aufgenommen sind, haben die mehr Kraft, sind ein bisschen autonomer und kämpfen für sich und teilweise auch für ihre Kinder. Das finde ich immer sehr beeindruckend.
Ja. Lass uns mal über die Angehörigen sprechen. Das fand ich nämlich auch ganz interessant. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Frauen im Knast mehr die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu sehen als Männer im Knast. Ja, ist das richtig oder?
Das ist leider falsch.
Okay, ja. Gut,
ja,
interessant.
Möchte man glauben?
Ich glaube das deshalb, weil sie die Mütter sind. So. Und du ja auch schon gesagt hast, dass da eine unglaubliche, also eine größere Bindung ist als bei den Vätern.
Ja, und hauptsächlich, also wir haben zwei Vater-Kind-Gruppen in zwei Männerhaftanstalten und in der Regel sind die Kinder bei den Müttern.
Ja.
Der Vater geht in den Knast, die Mutter bleibt draußen,
kümmert sich um die Kinder.
Klar, auch manchmal die Oma und auch manchmal eine soziale Einrichtung.
Ja.
Bei den Frauen sind die Kinder in der Regel nicht bei den Vätern, sondern entweder fremd untergebracht, durch soziale Träger, oder ich sag mal nochmal im weiteren Familienbereich, bei der Tante, bei der Oma,
also
ganz
woanders.
Also
wenn die Frauen straffällig werden und in den Knast kommen, dann sind die Kinder in der Regel nicht bei den Vätern?
Genau, richtig.
Im anderen Familienbereich.
Ja. So, und das machen natürlich solche.
Warum?
Ja, ich glaube, da ist einfach das Geschlechterverhältnis immer noch relativ klassisch. Es gibt immer noch viele alleinerziehende Frauen, viel mehr als alleinerziehende Männer.
Okay.
Und man darf auch nicht vergessen, dass auch gerade bei diesen ganzen Vater- und Mutter-Kind-Themen häufig haben wir es natürlich mit Familien zu tun, die vor der Haft, also bevor ein Elternteil inhaftiert wurde, nicht dem Bild der klassischen Kleinfamilie entsprechen. Sondern da gab es schon multiple Problemlagen, da gab es vielleicht schon verschiedene Vorkommnisse, vielleicht mal eine Fremdunterbringung, das Jugendamt mit drin, im Guten oder im Schlechten. Und dann kommt auch noch die Haft hinzu und dann zerbricht sowas komplett. Das ist ja nicht, ich weiß nicht, wie Sie so leben, aber wenn Sie Frau und Kind haben und einer von Ihnen kommt plötzlich ins Gefängnis, dann ist ja diese Familie immer noch da.
Hundertprozentig würde ich jetzt mal sagen.
Ja, klar. Und gerade weil die Frau dann eh schon alleinerziehend häufig war, viele, viele Probleme hatte und dann kommt noch die Haft hinzu, dann bricht das alles zusammen und dann muss für das Kind geguckt werden. Häufig, wenn der Mann dann erstmal inhaftiert wird, dann kümmert sich die Frau weiterhin um die Kinder und in nicht ganz wenigen Fällen ist sie vielleicht auch mal ganz froh, dass sie mal ein paar Jahre Ruhe hat.
Okay.
Weil es halt eben nicht die glücklichen Kleinfamilien vorher waren. Es gibt natürlich auch das. Das ist natürlich, dass wirklich die Polizei ankommt, aus einem ganz normalen Vorstadthaus morgens um 5 den Vater wegfängt und die Familie dann vor den Scherben steht.
Ist es so, dass Frauen, inhaftierte Frauen eher die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu sehen als bei inhaftierten Männern? Oder gibt es dann eine Gleichberechtigung oder gleiches Recht für beide?
Nee, also tatsächlich, mit Recht kommt man da nicht so richtig weit. Es gibt natürlich die gleichen Besuchsrechte für Männer und Frauen, die sind im Strafvollzugsgesetz festgeschrieben.
Ja.
Aber wir haben zum Beispiel als Träger vor vielen, vielen Jahren schon mal diese sogenannten Vater-Kind-Gruppen entwickelt. Mhm. Und das sind ehrenamtliche Angebote. Ich glaube, zum Bereich Ehrenamt ist ja unser auch ein gutes Herzstück von unserem Verein, kommen ja, wir gleich nochmal.
Da sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber. Ich frage nur deshalb so nach, weil ich bei euch auch gelesen habe, es geht viel um Vater-Kind-Gruppen ne? Und nicht um weniger Mutter-Kind-Gruppen. Ja. Deshalb denke ich mir, okay, bei den Müttern ist es vielleicht viel selbstverständlicher, dass die Kinder da ihre Mütter im Gefängnis
Es ist eher, weil es so viel schwieriger ist und zum Beispiel, also wir haben in der JVA Albewerder, da sitzen, lass mich lügen, ich habe die Zahlen irgendwo mit, ich würde mal sagen, irgendwie um die 600 Männer. Da haben wir alle zwei Wochen eine Vater-Kind-Gruppe, da nimmt eine kleine Handvoll an Vätern teil.
Okay.
So, dann haben wir die untergebrachten Frauen, das sind immer so 80 bis 100. Und da versuchen wir schon seit vielen Jahren auch mal mit der Anstalt vielleicht mal so ein Mutter-Kind-Treffen zu organisieren. Aber das bräuchte einen sehr viel längeren Vorlauf, weil man wahrscheinlich mit verschiedensten Jugendhilfeträgern sprechen müsste. Teilweise Verwandtschaft weit über Hamburg hinaus oder auch im Ausland die Kinder betreuen, um überhaupt nur so eine kleine Gruppe von, ich sag mal, 5 bis 8 Kindern zusammenzubekommen. Weil eben die Vorbedingungen vor der Haft schon so anders waren. Und eben, wir haben da 600 Männer sitzen, von denen wahrscheinlich gefühlt locker die Hälfte irgendwie Väter ist. Und am Ende des Tages sind dann aber auch nur eine kleine Handvoll von Vätern, die sagen, ich möchte an dieser Gruppe teilnehmen. Und die Mutter oder die sorgeberechtigte Person muss natürlich zustimmen und die muss das Kind auch bringen.
Ja,
das ist schon auch Aufwand.
Und ich wollte gerade fragen, also unter welchen Bedingungen oder von wem kommt da die Initiative bei den Vater-Kind-Gruppen? Also sind das eher die Väter oder sagen da vielleicht auch mal die Mütter, du musst deinen Papa im Knast besuchen, so der will dich sehen?
Also es muss natürlich alles freiwillig sein und es wird auch vorher abgeklärt, dass natürlich die Mutter oder die sorgeberechtigte Person auch zustimmt, auch die Kapazitäten hat, das Kind zu bringen. Und wir wollen eigentlich auch, dass die Kinder wissen, wo sie da hinkommen. Man glaubt immer gar nicht, was so Kindern erzählt wird, auch wenn sie dann nicht mehr 2 oder 3 sind, sondern schon älter, was das irgendwie sein soll. Und der Vater ist auf Montage und solcher so Geschichten. Also wir wünschen uns schon, dass einfach klar ist, wo wir da sind. Und eben dann muss in der Regel, bringt die Mutter dann das Kind und wartet dann auch während der Zeit in einem Nebenraum. Und wenn man das jetzt mal auf die Mütter sich anguckt, wenn wir sowas mal schaffen, zusammen mit der Anstalt sowas zu organisieren, braucht das wahrscheinlich Wochen und Monate an Vorlauf, um zu gucken, wie viele Kinder befinden sich überhaupt im Umkreis von Hamburg, also bei Pflegepersonen, wie können diese Einrichtungen das bringen, weil halt eben nicht einfach weiß, okay, wir haben hier 10 Mütter und dazu irgendwie 12 Kinder, die rufen dann den dazugehörigen Vater an und er bringt die, weil das gesellschaftlich immer noch so ist, dass alleinerziehende Väter sehr viel seltener sind als Mütter und gerade in so einem häufig prekären gesellschaftlichen Ecken.
Aber Maren, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist es einfacher für einen Vater, der im Knast sitzt, sein Kind zu sehen, als für eine Mutter, die im Gefängnis sitzt.
Also zumindest im Rahmen dieser Vater-Kind-Gruppen. Also jedes Kind, jede Betreuungsperson, jede Tante mit dem Kind kann genauso häufig die Mütter besuchen wie die
Besuchszeiten.
Ganz regulären Besuchszeiten, genau.
Okay.
So, da gibt es keine Unterschiede, das wäre ja auch ein Skandal.
Ja.
Aber das, was wir dann auch so anbieten, mit unseren Ehrenamtlichen.
Die Gruppen.
Das tatsächlich. Aber es liegt natürlich auch einfach an der Zahl eben von 90% Männer, 10% Frauen.
Also lass uns mal bei der Vater-Kind-Gruppe bleiben. Du hast gesagt, es gibt jetzt wenige Väter, die das überhaupt wollen und machen. Was ist da der Antrieb für die? Also die rufen bei euch an oder melden sich bei euch und sagen, ich möchte endlich mal meinen Sohn, meine Tochter sehen. Gibt es eigentlich Alterseinschränkungen bei den Kindern?
Ja, nicht so ganz kleine Kinder, damit wir auch überhaupt irgendwie in der Gruppe so ein bisschen arbeiten können. Und die müssen auch von den Elternpersonen versorgt werden können. Und eben gerade bei Vätern, die nicht so viel Kontakt haben, wenn dann irgendwie da das erst ein halbes Jahr alt ist und schreit da. Sind einfach Grenzen. Das heißt, wir haben immer so ab 3 oder 4. In der Regel wenden sich die Männer, also die Väter, an ihre Vollzugsabteilungsleitungen. Die klären dann erstmal intern vollzuglich ab, stimmt die Mutter dem zu? Gibt es da irgendwelche, ich sag mal, Disziplinargeschichten oder, sag mal, auch Taten gegen Kinder?
Ja, klar.
Dann ist das natürlich ausgeschlossen, ist ja auch zum Glück.
Ja.
Sind auch sehr froh, dass da jemand nochmal so drauf guckt. Und wenn die dann sagen, von ihrer Seite spricht nichts dagegen, dann haben wir eine ehrenamtliche Gruppe, mittlerweile auch mit einer Honorarkraft, und wir arbeiten da auch mit der Landesfachstelle Kinder von Inhaftierten zusammen, die uns da auch ganz gut unterstützt.
Die gibt es auch, die Landesfachstelle
die auch, die ist
Kinder
relativ
von
neu.
Inhaftierten.
Ja.
Das ist eine Hamburger Behörde?
Nee, es ist keine Behörde, sondern bisher ist es ein Projekt, was bei der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe angesiedelt ist, also e.V. Und von der Aurides-Stiftung bezahlt wird. Das ist ein Pilotprojekt quasi, was da das Ziel hat, die Strukturen der Jugendhilfe und der Justizanstalten und Justizbehörden besser zu vernetzen im Sinne der Kinder. Die bieten zum Beispiel eben Beratung, wenn ich da anrufen kann, sagen, mein Mann ist gestern inhaftiert worden, ich habe irgendwie 3 kleine Kinder, ich weiß nicht, woher die Miete kommen soll und so weiter. Da unterstützen die nochmal so ganz gut.
Ja, okay.
Früher, also bis vor, die gibt es jetzt seit, glaube ich, seit 3 Jahren, davor war quasi dieser ganze Bereich Angehörigenhilfe, Vater-Kind-Hilfe ausschließlich ehrenamtlich beim Fürsorgeverein. Ich bin froh, dass auch da, ich sag mal, ein bisschen Professionalisierung, weil es gibt bestimmte Dinge, wo ich sagen würde, das sollte eigentlich vom Staat geregelt werden. Und dann gibt es andere Dinge, wo ich sagen würde, egal wie viel Geld ihr mir dafür gebt, nein, ich finde, das muss ehrenamtlich und unbezahlt bleiben. Ich glaube, bei den Vater-Kind-Gruppen ist das noch so ganz gut. Aber eben, wenn es dann um weitere sozialpädagogische Beratung geht, da weiß ich ja auch, wie schwierig die Hilfesysteme mittlerweile sind. Da müssen einfach Fachleute ran. Genau, aber wenn eigentlich erstmal so alles passt so und alle sagen, der Mann kann an der Gruppe teilnehmen, die, ich gehe jetzt mal von der Mutter aus, sagt, ja, ich bringe das Kind gerne, ich warte dann im Nebenraum. Dann haben wir alle 2 Wochen eben eine Gruppe, da kommen dann die Kinder mit den Müttern an. Wir begleiten dann die Kinder quasi durch die Haftanstalt durch und treffen uns dann im Besucherraum mit den Vätern. Und haben dann so 1,5-2 Stunden Zeit, bieten manchmal noch ein kleines Bastelprojekt ab, ein Spielprojekt und natürlich auch immer genügend Zeit, dass die Väter mit ihren Kindern auch einfach, ja, eigene Zeit haben, kuscheln können, ein bisschen toben können.
Ja. Also die sind dann alleine auch mit den Kindern, ne? Also die Mutter wartet dann im Nebenraum mit euch?
Die Mutter, da bleibt auch eine Ehrenamtliche, also begleitet die mal so ein bisschen. Aber da geht es wirklich darum, dass die Väter Zeit mit ihren Kindern verbringen.
Okay, und das ist auch der Wille der Mütter. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
Das ist absolut also die Voraussetzung, wie immer.
Einverstanden sein. Und wie werden die Kinder darauf vorbereitet, auf so Treffen? Also wie kann man ein 6-jähriges Kind auf das Treffen mit dem Vater im Knast vorbereiten?
Also das liegt natürlich in der Hand der Eltern, das vorzubereiten.
Der Mutter dann in dem Fall? Oder?
Ja, die haben ja auch durchaus telefonischen Kontakt auch vorher schon, also wenn der Vater dann plötzlich weg ist. Also stehen die nicht plötzlich vorm Gefängnis und sagen, oh Gott, da sitzt mein Papa, sondern die tragen das meistens mit mehr Fassung als ich zum Beispiel, als ich die ersten Mal im Gefängnis war. Ich fand das alles viel aufregender, als wenn ich da so eine Kindergruppe begleite.
Ja. Ich meine nur, das ist ja eine gewisse Stigmatisierung wahrscheinlich auch für die Kids.
Auf jeden Fall.
Wenn die in der Schule sind und fragen, was macht dein Papa? Und da sagt er, sagen die das, weiß ich gar nicht, dann sagen die wahrscheinlich was anderes.
Das sind wirklich so Einzelfallgeschichten, das ist wirklich bei jeder Familie anders, wie damit umgegangen wird. Es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Straftaten an. Ist das das erste Mal? Es gibt auch Kinder, die sagen, mein Vater ist jetzt schon 5. Mal im Knast und jedes Mal, wenn er rauskommt, sagt er, jetzt wird alles anders und darauf habe ich keinen Bock mehr. Also das haben wir häufig auch in unseren Wohnprojekten, dass die Väter dann rauskommen und sagen, doch, jetzt endlich melde ich mich wieder mal meinen Kindern. Und die Kinder sagen, kannst dich gerne nochmal melden, wenn du mal eine eigene Wohnung hast und einen Job und 3 Jahre draußen bist, weil die diese Enttäuschung schon so häufig hatten. Und das ist natürlich bei den Müttern manchmal auch so, dass die dann sagen, ja toll, dass ihr hier diese Vater-Kind-Gruppen habt, aber bei dem Vater geht es die ganze Zeit nur um ihn und seinen Haftalltag und ich sitze da zu Hause und muss mit 3 Kindern den ganzen Alltag wuppen und wenn ich ihn dann anrufe, dann erzählt er auch wieder nur über sich, also auch so, ich sag mal, Geschichten, die es in allen Beziehungen gibt, werden natürlich durch die Inhaftierung eines Elternteils dann nochmal so zugespitzt.
Okay, aber die Initiative muss generell vom Vater oder von der Mutter kommen und die müssen beide mitmachen. Ja. Und seid ihr dann auch in Gesprächen mit denen zur Vorbereitung?
Also nee, wir bereiten das so erstmal nicht vor. Wir haben in Fuhlsbüttel auch eine ähnliche Gruppe. Da ist die Gruppe relativ stabil, weil da sitzen halt die Langstrafigeren. Das heißt, die Mütter kennen sich auch oft. Die Kinder sind häufig so ein bisschen älter. Aber es gibt auch einfach Sachen, wo ich sagen würde, ehrenamtliche und auch hauptamtliche Sozialarbeiter sollten sich nicht ohne Auftrag in so Familiengeschichten einmischen. Wir unterstützen, wenn wir gefragt werden, wenn uns jemand anruft und sagt, was soll ich dem Kind denn jetzt sagen? Ist unser Aufschlag immer, seien Sie bloß so ehrlich, wie es irgendwie geht, weil Kinder kriegen, auch wenn sie noch sehr klein sind, die kriegen einfach mit, wenn man sie belügt. Und das hinterlässt teilweise die viel größeren Schäden, als dass dann sowas passiert ist. Das darf man, glaube ich, wirklich nie unterschätzen, was auch kleine Kinder schon mitkriegen, wenn man ihnen erzählt, irgendwie Papa ist im Ausland oder sonst was. Die wissen immer Bescheid, wenn ihnen was verheimlicht wird.
Gibt es denn dann noch auch eine Nachbetreuung dieser Kinder oder der Familie, wenn die den Besuch hatten, zum ersten Mal zum Beispiel? Kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht ganz einfach ist für die Kinder.
Wenn es möglich ist, besprechen wir das immer draußen nochmal kurz nach. Und eben, wenn es dann eher um eine längerfristige Begleitung auch der Mutter oder sonstiger Sorgepersonen gibt, dann binden wir an die Landesfachstelle Kinder von Inhaftierten an, weil die dann wirklich auch nochmal tiefgehende Fachgespräche auch führen können. Unsere Ehrenamtlichen sind häufig sonst eher nochmal so im Vorfall tätig. Also wir haben auch eine Angehörigengruppe, eine ehrenamtliche Gruppe, die für Angehörige da ist. Da rufen dann häufig wirklich klassisch meistens auch da überwiegend Frauen an, sagen, gestern ist mein Mann inhaftiert worden, mein Verlobter in der Regel. Was kann ich denn jetzt tun? Wie sind meine Rechte? Wie kann ich den besuchen? An wen kann ich mich wenden? Das leiten wir dann auch immer an unsere ehrenamtliche Angehörigengruppe weiter. Mhm. Die melden sich meistens innerhalb von 24 Stunden zurück und haben dann einfach nochmal mehr Zeit, als wenn ich da dann sitze. Ja, und die kennen sich auch ganz gut aus und die können auch, wir haben an der Untersuchungshaftanstalt auch so Büroräume, da können die auch sich persönlich treffen, sagen, gut, es geht erstmal darum, halt zuzuhören, nicht zu verurteilen. Also ich weiß es schon, wenn ich jemanden am Telefon habe, natürlich meistens Freitagnachmittags, und jemand findet nicht die richtigen Worte, dann weiß ich meistens schon so, die sind Angehörige und ein wichtiger Mensch ist inhaftiert worden und dann brechen erstmal die Tränen raus, weil wir halt nicht verurteilen. Wir sagen nicht, ach, sie wussten nichts davon, das kann doch gar nicht wahr sein oder was hat denn der getan, das kann doch, das ist ja furchtbar.
Das ist ja zielführend, also das, ja. Nee, das geht gar nicht.
Wir gucken nur auf die Person, die uns anruft und eben, gerade wenn ich das dann schaffe, die an unsere Ehrenamtlichen anzubinden, haben die halt auch Zeit und Lust. Und ganz häufig, auch wenn ich mal so längere Gespräche habe, sitze ich danach da auch und denke so, huch, da konnte ich ja irgendwie gar nicht helfen. Das ist ja einfach eine ganz furchtbare Situation. Und trotzdem bedanken sich die Leute dann und sagen, das hat ihnen geholfen, weil wir erstmal zuhören und nicht verurteilen. Und keine, sag mal, dummen Fragen stellen, sondern wir gucken, was können wir tun. Wir müssen nicht immer eine Lösung finden. Das kann man auch gar nicht. Der ist erstmal in Haft.
Natürlich nicht,
man kann dann nicht innerhalb der nächsten 10 Stunden einen Besuchstermin machen. Es dauert alles, es ist alles furchtbar. Man hat ganz viele offene Fragen. Und dafür sind dann wir und vor allen Dingen unsere Ehrenamtlichen da, erstmal einfach zuzuhören und sagen, ja, das kennen wir, das geht weiter. Sie sind nicht die Einzige.
Okay.
Und sie sind nicht schuld.
Okay. So. Diese Vater-Kind-Gruppen, werden die gut angenommen auch? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Also wie viel, du hattest vorhin mal eine Zahl gesagt, wie viele Leute nehmen das an jetzt bei der Justizvollzugsanstalt Billwerder waren
wir,
glaube ich.
Ne? Da haben wir, ich sag mal so, aktuell 3 bis 5 Väter mit dann ein bisschen mehr Kindern. In Fuhlsbüttel, da wo eben die wirklich Langstrafigen sitzen, da nimmt das, also haben wir eine relativ feste Gruppe von, ich glaube, 10 bis 15 Familien, die daran teilnehmen, weil das auch einfach lange Zeiträume sind. Da sitzen halt die Leute nicht nur 2, 3 Jahre, wie in Billwerder, sondern da sitzen auch die Lebenslänglichen und so weiter. Und das sind oft ein bisschen stabilere Menschen.
Okay.
Und darf auch nicht vergessen, gerade Billwerder sitzen halt die Menschen bis 3,5 Jahren Strafe. Das heißt, wir haben viele, viele Migranten dort. Die haben oft auch ihre Kinder nicht in Hamburg.
Und wir
haben viele Menschen, ich sag mal, mit einer Drogensucht, die einfach auch so ein prekäres Leben haben. Die haben auch alle Kinder natürlich, gar nicht so wenig. Aber die schaffen das einfach nicht, sich da so weit zu stabilisieren, um dann auch tatsächlich zu sagen, also die kommen dann eher in unser Wohnprojekt und sagen, wenn ich dann mein Leben wieder auf der Kette habe, dann möchte ich versuchen, mich bei meinen Kindern zu melden. Oder sagen auch, ich bin hier ein Jahr jetzt untergebracht, ich will nicht, dass meine Kinder hier in den Knast kommen.
Okay.
Ich will nicht, dass sie mich so sehen. Und das ist natürlich
auch
immer verständlich.
Und bei denen, die länger im Knast sind, bei den Langstraffälligen, nennst du die?
Ne? Langstrafigen, genau.
Langstrafigen,
also Strafen,
okay. Ja. Die nehmen das Projekt dann besser an? Also das bleibt dann bei einer Regelmäßigkeit? Die sehen dann regelmäßig ihre
Kinder? Ja, die sehen regelmäßig ihre Kinder. Also gerade wenn das so die etwas stabileren Leute sind, die auch sagen, so gut, jetzt habe ich meine 10 Jahre gekriegt. Ich kann ja nicht verpassen, was mein Kind in der Zeit aufwächst. Die haben häufig auch eben dann über Telefon, über sonstige Besuche noch da mehr Anknüpfungspunkte. Und es wird tatsächlich auch von allen Seiten gefördert, weil natürlich, also erstmal gibt es durch die UN-Kinderrechtskonvention mittlerweile auch dieses, das Kind hat ein Recht auf seine Eltern, egal wo die sind.
Ja.
Also ein Kind hat Recht, seine Mama und Papa zu sehen, auch wenn die im Gefängnis sind. Das ist so der ganze eine Teil. Und wir haben ja meistens eher die Perspektive der straffälligen Menschen, sehen aber auch da, ich sag mal, so stabile Kontakte zu den eigenen Kindern. Also das ist ein Resozialisierungsfaktor, den können wir nicht basteln.
Nee.
So, weil das auch wirklich eine Motivation ist, so mein Kind hat das, diesen Mist hier miterlebt, den ich angezettelt habe, hat diese Inhaftierung erlebt, muss mich hier im Gefängnis besuchen, das darf nie wieder vorkommen. Sind natürlich die eigenen Kinder eine Motivation, die kann niemand sonst bieten. Das heißt, alle Beteiligten, also auch die Justizvollzugsanstalten, die Gesellschaft schätzt diese Angebote, weil es einmal die Kinderrechte sind und gleichzeitig halt so ein Stabilisierungsfaktor.
Absolut nachvollziehbar. Ja. Ist es seit wann gibt es diese Vater-Kind-Gruppen?
Also ich glaube so seit circa 2014. Mhm. Ich habe nämlich 2015 angefangen und meine Vorgängerin hat da sehr viel Arbeit investiert, das auch damals gegen, sag mal, viele Widerstände durchzusetzen und mittlerweile sind die aber einfach so relativ gut etabliert.
Und was war da vorher?
Vorher gab es einfach nur die ganz normalen Besuchszeiten, die es
für
ja
Kinder
immer
auch
gab.
Nee,
also genau,
Kinder
man kann
in Begleitung von Erwachsenen sozusagen.
Exakt.
Also da war der Vater nicht allein mit dem Kind beim Basteln oder so.
Und wir haben dann halt auch genau gesehen, dass ja gerade viele Väter auch, die sind das gar nicht so gewohnt, mit ihren Kindern alleine zu sein.
Ja,
und wenn natürlich ich sag mal, die Freundin mit den Kindern kommt, dann geht es auch viel um, ich sag mal, die Partnerschaft, was liegt irgendwie gerade so an und das Kind sitzt dann irgendwie so ein bisschen daneben und spielt ein bisschen mit Lego. Aber diesen Fokus, wirklich nochmal eine Zeit zu schaffen, wo diese Väter mit ihren Kindern, ohne dass die Mutter den Rahmen bietet, ohne dass die Mutter kommt, wenn das Kind heult oder auch wickelt und so weiter.
Ja, ja, ja.
Oder auch eine Idee zu haben, was mache ich eigentlich anderthalb Stunden mit so einem Kind? Also ich war damals, als ich relativ neu noch war, bin ich als Springerin ab und zu mal mitgegangen, diese Vater-Kind-Gruppen, und war dann auch wirklich entsetzt teilweise über die pädagogischen Fähigkeiten der Väter. Und daraus haben wir dann auch nochmal so ein Elterntraining entwickelt, weil dann natürlich, woher sollen die es auch wissen? Ja. Also die sind halt wirklich, was soll ich jetzt mit diesem Kind machen? Dann hat man eigentlich so eine gemeinsame Bastelaufgabe, dann ist das Kind besser als der Vater, dann also so, ich habe mich wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und dachte so, gut, das ist ja auch ein Ansatzpunkt, weil natürlich sehen wir das ja bei unseren Klienten, die kommen nicht aus heilen Familien, also das ist wirklich die absolute Ausnahme. Wo sollen die lernen, wie man mit Kindern umgeht?
Klar.
Oder auch nur, was Kinder in welchem Alter können, welche Spiele man machen kann. Ich muss ja auch nicht mit dem Kind in Heidepark fahren, um einen guten Nachmittag mit dem Kind zu verbringen, sondern das freut sich absolut einfach, wenn ich mit auf den Spielplatz komme und ein bisschen im Park gehe. Genau. All diese Sachen haben wir dann daraus eben nochmal dann auch ein professionelles Elterntraining entwickelt, um Vätern, die an sich arbeiten wollen, diese Chance auch zu geben und sagen, ich komme dann wieder raus, ich will Vater sein, aber ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, diese Kompetenzen zu lernen.
Das ist total motivierend vor für die Väter, ne? Dann auch mehr mit dem Kind zu machen. Ne?
Ja.
Das ist ja den Bezug, den du da bekommst, und wenn du den nicht hast, 10 Jahre lang, also ein mega Unterschied.
Ja,
sind da Justizbeamte auch dabei dann bei den beiden? Ja, ne? Die sind also dezent im Hintergrund.
Genau, und, exakt das. Also da arbeiten wir auch tatsächlich gut mit den Anstalten zusammen, und das sind auch häufig so, sag mal, Aufgaben, da melden sich dann bestimmte allgemeine Vollzugsdienstleister, das sind ja die AVDler, die Männer und Frauen in Uniform, melden sich dann freiwillig, sagen, darauf habe ich Bock, dieses Angebot zu begleiten, obwohl das immer auch nochmal mehr Arbeit ist. Und ich sag mal, die Bedingungen sind gerade wirklich katastrophal. Also wir haben einen großen Personalmangel im Vollzug.
Okay.
Und das sind dann fast immer ganz tolle Leute, die sich wirklich engagiert in ihre Aufgabe geben, die toll mit uns zusammenarbeiten, die total nett zu den Kindern sind und das auch alles so ein bisschen spielerisch begleiten. Also da steht jetzt niemand quasi dann stocksteif im Raum, sondern das sind dann wirklich ganz tolle Leute, die seit vielen Jahren ihren Job machen und sagen, wir sehen das auch, das sind ja keine Unmenschen.
Okay. Also mega spannendes Projekt, finde ich, sehr zukunftsweisend auch. Vater-Kind-Gruppen gibt es ja auch weiterhin, vielleicht kann man das auch irgendwie ausbauen. Hast du da eine Idee oder habt ihr
Ideen, wie man das? Wir gucken jetzt gerade natürlich so ein bisschen auch, was mit dieser Landesfachstelle Kinder von Inhaftierten passiert.
Genau,
also wird das in das Hamburger Regelsystem übernommen, wenn dann diese Projektfinanzierung durch ist. Da kann ich gerade nicht so viel zu sagen. Es ist nicht mein Projekt und nicht mein Träger.
Okay.
Wir arbeiten da mit den zuständigen Kolleginnen wirklich fantastisch zusammen.
Mhm.
Also ich hoffe, dass es das weitergibt.
Mhm.
Und dann mal zu gucken, genau, jetzt gerade ist das auch noch so projektmäßig, was kann da zukünftig möglich sein, was können und wollen wir ehrenamtlich leisten und was können und wollen wir auch eben nicht ehrenamtlich leisten.
Mhm. Und das sind natürlich auch Projekte, die ohne Ehrenamtliche auch nicht funktionieren.
Nein.
Wir haben jetzt ganz viel schon das Ehrenamt angesprochen auch. Das ist bei euch auch möglich. Also man kann sich als Ehrenamtliche bewerben. Was muss man da mitbringen?
Ja, ich glaube, man muss
Neugierde auf jeden Fall.
Ja, man muss Neugierde mitbringen und was ich am Anfang schon sagte, so den Willen, Dinge nicht schwarz oder weiß sehen zu wollen, sondern differenziert. Es gibt quasi nie einfache Lösungen. Es ist alles nicht so einfach, wie es am Anfang erscheint. Und wir nehmen eigentlich so grundsätzlich so ab Mitte 20 ungefähr auf. Wir gucken uns aber alle an. Und man braucht natürlich ein kleines bisschen Zeit.
Okay.
Und die meisten Angebote in den Haftanstalten finden eher so am Nachmittag statt. Aber wir haben halt auch Menschen, die sagen, ich habe einen 9-to-5-Job, aber ein- oder zweimal im Monat kann ich irgendwie mittwochs oder freitags ein bisschen früher gehen und übernehme dann meine ehrenamtliche Aufgabe.
Und was machen die dann konkret, die Ehrenamtlichen? Also was macht man dann bei euch? Man geht auch mit in den Knast, habe ich das richtig verstanden? Oder?
Ja, ne? Es gibt so unterschiedliche Bereiche. Das eine ist, wir haben verschiedene Gruppenangebote im Knast, angefangen von, ich sag mal, klassische Bastel- und Spielgruppen oder auch eine Schachgruppe, Kochgruppen auch im Jugendvollzug. Da wechseln natürlich dann nur die Inhaftierten ein bisschen durch, die Gruppen sind aber relativ fest. Das ist häufig für Leute, die sagen, ich traue mir noch so andere Sachen nicht zu, weil ich komme erstmal in so eine Gruppe rein und gucke ja auch, ob ich mit den anderen Ehrenamtlichen gut klarkomme. Das ist ja auch mal ganz wichtig.
Klar, muss man erstmal ausprobieren.
Und dann haben wir einen großen Bereich, den nennen wir so Einzelbegleitung. Das heißt, eine ehrenamtliche Person besucht einen Gefangenen, ich rede hier mal von Männern nur, weil in diesem Bereich hatten wir noch keine Frau, über Jahre, teilweise auch Jahrzehnte. Das heißt, wir kriegen meistens die Meldungen aus dem Vollzug. Entweder melden sich die Inhaftierten selber und sagen, ach, ich kenne da noch jemanden, der hat so eine tolle ehrenamtliche Person, ich möchte das auch. Und dann fahren meine Kollegin auch erstmal hin und lernen den Mann kennen. Erstmal, um so ein bisschen zu gucken, was will der eigentlich vom Ehrenamt? Also,
das ist auch ganz wichtig, ne?
Ja, also man zieht es dann auch mal ja vielleicht und sagen, ja, ich hätte gerne eine junge Frau unter 30 und blond soll sie auch sein. Nein, wir sind keine Partnervermittlung. Wir gucken auch so ein bisschen auf die Straftaten. Wir haben auch ehrenamtlich eben, die sagen, mit diesen und jenen Straftaten möchte ich nicht arbeiten. Und wir gucken auch, was interessiert einfach die Leute. Also ich möchte, muss nicht zu jemandem alle zwei Wochen hingehen, der sich nur für Sport interessiert. Wir würden uns zu Tode langweilen.
So, kann ich verstehen. Ja. Okay.
So, also das ist einfach auch so ein bisschen Funk zwischen beiden. Und beide, dann wissen wir meistens schon, meine Kollegin wissen dann schon, denken so, ach, frage ich doch mal den oder die Ehrenamtliche an, das könnte irgendwie ganz gut passen. Dann lernen die sich kennen und dürfen natürlich auch immer beide sagen, oh Gott, nee, mit dieser Person, ich kann wirklich nicht. Weil Ehrenamt soll Spaß machen, also auch unseren Ehrenamtlichen und nicht nur was Gutes bieten. Und wenn ich da irgendwie mich alle zwei Wochen hinschleppen muss, dann wird das nichts.
Aber bekommt ihr da positive Rückmeldungen von den Ehrenamtlern?
Ja, auf jeden Fall schon. Also wenn es ist eigentlich.
Es ist auch mega spannend.
Also, wenn ich mal ehrenamtlich in diesem Bereich tätig wäre, dann würde ich auch das machen, weil man trifft halt einfach eine Person, lässt sich auf diese Person ein, auf seine Biografie, kann gemeinsam auch Sachen machen, kann, wenn die vielleicht auch rauskommen, dann auch mal einen Kaffee trinken gehen oder eine Ausstellung, also wirklich was gemeinsam erleben. Muss ich aber auch, in der Regel sind das auch Menschen mit harten Taten, also die lange sitzen und die zum Teil auch durch diese Taten ja ihr soziales Umfeld verloren haben. So, also wenn das irgendwie im familiären Nahraum was passiert ist oder so, dann wenden sich verständlicherweise ja auch einfach alle ab. Und dann sitzen halt im Gefängnis wirklich viele Menschen, gerade die da lange sind, die haben keine Kontakte zu Leuten, außer zu Menschen, die dafür bezahlt werden. Also der allgemeine Vollzugsdienst, die Therapeuten, die Sozialarbeiter, die Verwaltung, alle, mit denen die zu tun haben, machen das als Beruf.
Ja.
Und das ist natürlich
auch nicht so einfach, ne?
Nee, wenn man sich das so vorstellt als Mensch, dass alle Menschen, die du siehst und die mit dir sprechen, die werden dafür bezahlt.
Ja.
Und dann kommen unsere Ehrenamtlichen und sagen, ich mache das aus unterschiedlichsten Motivationen, ich habe da Bock drauf, ich bin neugierig, ich möchte was zurückgeben, was auch immer. Und haben auch nicht einen Auftrag, die müssen nicht da mit ihrer Pädagogik ankommen, die müssen keine Therapie machen, sondern die kommen einfach und haben Zeit und sind, wie sie sind halt persönlich. Und das ist schon was ganz Besonderes.
Ja. Und wenn man so ein Ehrenamt machen will, dann wendet man sich wie an euch, einfach über die Seite? Oder
also man am besten anrufen oder eine E-Mail schreiben und man kann nicht einfach am nächsten Tag dann anfangen, sondern wir haben einen wirklich dreimonatigen Kurs, den man besuchen muss. Und auch, ja, wir machen jetzt keine Abschlussprüfung, aber der geht vor allen Dingen darum, dass meine Kolleginnen die Ehrenamtlichen kennenlernen und dass die Ehrenamtlichen auch dieses System kennenlernen. Also wir besuchen alle Haftanstalten.
Das ist ja total wichtig, ne? Klar.
Ja, gerade in diesem Bereich.
Vorbereitet sein.
Ja, und es ist halt auch am Ende des Tages, es ist Knast.
Wie lange dauert so ein Kurs, so ein Vorbereitungskurs?
Drei Monate, also jetzt nicht Vollzeit, sondern immer so Nachmittagstermine. Ist jetzt auch nicht bei allen, aber doch bei den meisten Sachen dabei sein. Und wir haben auch Leute, die sagen, ja, das war ein ganz toller Kurs, aber ich kann mir das nicht vorstellen, nochmal in diese Haftanstalten zu gehen. Dann würde ich auch sagen, sich trotzdem gelohnt. Wir schmeißen auch manchmal Ehrenamtliche raus, wenn wir das Gefühl haben, die können sich einfach nicht an die Regeln halten. Die haben irgendwie einen, ich sag mal, einen Blick auf Inhaftierte, den wir nicht ansatzweise teilen. So, die haben da irgendwie ein Strafbedürfnis oder sonstige komische Sachen. Also wir wollen schon genau wissen, wer am Ende von uns das Zertifikat kriegt, weil wir natürlich auch mit unserem Namen dafür stehen. Und ich sag mal, jeder Ehrenamtliche, der sich irgendwo daneben benimmt, es fällt auf uns als Verein zurück. Und alle Ehrenamtlichen werden auch sicherheitsüberprüft. Also genau wie ich und meine hauptamtlichen Kolleginnen, da wird einmal ganz genau geguckt. Was wissen wir bis heute auch nicht. Auch darüber bin ich sehr froh, weil dass das gemacht wird, weil auch da hatten wir auch schon Rückmeldungen, dass man denkt so, ach krass, wir dachten, das ist ein ganz toller Mensch, der hier ein Ehrenamt machen möchte und dann kommt raus, ja, der hat eigentlich da was anderes mit vorgehabt.
Okay.
Aber in der Regel, geht das gut aus und ich sag mal, wenn man mal als Jugendliche irgendwas gemacht hat, das ist es auch nicht, aber eben, es muss genau geguckt werden, alles muss. Die müssen diese Sicherheitsüberprüfung bestehen und die müssen von uns das Zertifikat kriegen. Das heißt, mein Team muss sagen, wir halten diese Person für absolut geeignet, mit Inhaftierten zu sprechen, sich in diesem Hochsicherheitssystem auch so zu bewegen, dass das niemanden gefährdet, auch sie selber vor allen Dingen
auch
nicht.
Auch richtig, klar. Ja.
Und dann gucken wir mit jedem und jeder Einzelnen, wo es denn eigentlich hingehen kann. Manchmal kommen auch Leute mit neuen Ideen. Das ist immer gar nicht so einfach alles. Das geht auch alles nicht von heute auf morgen. Aber eben haben dann diese Schwerpunkte, verschiedene Gruppenangebote, diese Einzelbegleitung. Dafür suchen wir auch wirklich immer intensiv nach Leuten, weil man kann auch nicht fünf davon betreuen. Man hat dann mal so ein oder zwei, wenn es hochkommt.
Okay.
Und wir haben den großen Bereich der Angehörigenhilfe, also entweder für die Angehörigen über Telefon- und Personalberatung und eben die Vater-Kind-Gruppen. Und auch da haben wir gar nicht so, ist gar nicht so einfach für uns da Ehrenamtliche zu finden, weil die meisten Ehrenamtlichen, die zu uns kommen, die sagen eben, ich möchte mal was anderes machen. Ich möchte mit Erwachsenen was machen. Ich möchte eben nicht, sag mal, Kinder und Tiere. Ja. Und dann, gerade für unsere Vater-Kind-Gruppen, haben wir einige ganz tolle und ganz zuverlässige Ehrenamtliche, aber suchen auch dafür immer noch.
Ja, und du sagst ja selbst, man kann es auch einfach mal kennenlernen. Ne? Man kann diesen Kurs machen, kann gucken, ob das das Richtige ist und wenn das nicht der Fall ist.
Also es ist keine Verpflichtung, sagen wir so. Es ist Ehrenamt, man kann jederzeit.
Ja, genau.
Und das ist natürlich auch ein Problem, finde ich manchmal im Ehrenamt. Man kann seine Sachen packen und gehen, aber das haben wir sehr selten. Also gerade diese Einzelbegleitung, da gibt es wirklich Beziehungen, die entstehen über Jahre und Jahrzehnte. Da begleitet eine ehrenamtliche Person auch noch nach der Entlassung vielleicht draußen. Das ist natürlich auch toll, diese Entwicklung zu sehen.
Ja, klar.
Und klar haben wir auch da Abbrüche oder jemand sagt, ich habe meinen Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt. Aber meistens sind das dann auch wirklich die Ehrenamtlichen, die wissen ja, was das bedeutet, was das für Beziehungen sind. Und natürlich machen die jetzt daran nicht fest, ob sie jetzt mit ihrem Mann nach, weiß nicht, Portugal ziehen oder nicht. Aber das ist, wird schon nicht leichtfertig irgendwie verwendet und eben es ist insgesamt ein Ehrenamt. Wir wollen ja mittel- bis langfristige, zuverlässige Menschen haben und auch so die klassischen Termine in den Anstalten. Die meisten Inhaftierten kennen das halt, dass sie ewig warten müssen, dass sie im Leben ständig irgendwie hängen gelassen werden, dass Menschen unzuverlässig sind. Und dann sagen wir, lieber einmal im Monat kommen, aber dafür zuverlässig. Und dann mal gucken, ob es vielleicht doch mal irgendwann zweimal im Monat, als irgendwie jede Woche anfangen, dann feststellen, oh Gott, das geht ja doch irgendwie nicht und der Mensch stört.
Im Monat, das kann man irgendwie auch schaffen, denke ich dann. Ne? Also,
das und wir haben, also wir freuen uns immer über Interessierte. Der Kurs geht auch erst im Februar los.
Okay, das heißt, also das steht schon fest. Ja. Es gibt feste Kursstart jetzt im Februar.
Genau, Sie können auch, wenn Sie das jetzt mal hören, können Sie mal auf unserer Homepage gucken. Da sehen Sie auch unseren Kursplan und können sich das schon mal so angucken. Das sind noch nicht die Termine für nächstes Jahr, aber wenn Sie denken, oh mein Gott, das ist ja wahnsinnig viel, was Sie wollen. Ja, es ist viel. Es ist ein wahnsinnig spannender Kurs. Das kriegen wir auch immer zurückgemeldet.
Man lernt ja auch viel, ne?
Man lernt wahnsinnig viel über den Hamburger Strafvollzug, über bestimmte kriminologische Tatsachen. Man trifft Inhaftierte, man trifft natürlich das Hilfesystem. Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall. Aber eben unser Ziel ist natürlich auch, wir brauchen Nachschub an Ehrenamtlichen für diese wichtigen Angebote und nicht nur Teilnehmer im Kurs.
Ja. Und ganz klar. Die Homepage ist hamburgerfürsorgeverein.de wahrscheinlich, ne? Ganz einfach.
Finden Sie beim Googlen, ganz einfach. Okay. Und wenn Sie dann immer noch Interesse haben, dann gibt es auch erstmal ein persönliches Vorgespräch mit meinen Kolleginnen, die nochmal so ein bisschen auch sagen, worauf haben Sie denn Bock? Und wir gucken auch auf die Menschen selber und gucken, jemand, der gerade in einer ganz persönlichen Lebenskrise ist, das ist nicht das richtige Ehrenamt. Inhaftierte sind schwierig, Haftanstalten sind schwierig. Ich hoffe, wir sind nicht schwierig, aber dann lieber zu sagen, melden Sie sich doch nochmal nächstes Jahr oder gemeinsam nochmal zu gucken, welche anderen ehrenamtlichen Bereiche wir empfehlen können, weil wir natürlich auch gut vernetzt sind mit den Ehrenamtsbehörden, mit Aktivuli und so weiter.
Genau. Ich habe schon gesehen, also ihr arbeitet auch mit anderen Gruppen zusammen, mit anderen Vereinen, Organisationen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in dem Bereich. Wie seid ihr jetzt vom Hamburger Fürsorgeverein? Wie viele Festangestellte?
Also über alle Bereiche. Wir haben ja noch eine soziale Beratungsstelle, die ist nicht Straffälligenhilfe, aber Obdachlosenhilfe haben wir so 30 Mitarbeitende, viel natürlich in Teilzeit und so circa 70 bis 80 ehrenamtliche Kolleginnen.
Und wer da noch teilnehmen will als Ehrenamtlicher, wie gesagt, kann es jederzeit machen oder zumindest ausprobieren. Maren Michels vom Hamburger Fürsorgeverein, ganz toll, dass du bei uns warst. Vielen Dank für das mega interessante Gespräch. Danke dir.
Vielen Dank für die Einladung und für das Interesse.
Die Themenwochen zum Hamburger Fürsorgeverein hier bei Hamburg Aktuell, eurem Stadtnachrichten-Podcast. Die Infos zum Verein, die gibt's auf hamburgerfürsorgeverein.de. Da bekommt ihr alle Informationen auch zum Ehrenamt. Darüber haben wir ja ausführlich gesprochen gerade. Es werden da immer Ehrenamtliche gesucht. Das haben wir ja gerade gehört. Also, wieder so ein spannendes Gespräch, finde ich, mit Menschen, die echt was bewegen bei uns in der Stadt. Die gibt es eben ganz exklusiv bei uns hier bei Hamburg Aktuell. Am besten ihr abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Empfehlt uns auch gerne weiter und wenn ihr Kritik habt oder Vorschläge, her damit. Ihr erreicht uns unter stadtnachrichten@hamburg-2.de. Ich bin Clemens Benke. Bis dann. Tschüss.
Hamburg Aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.